Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen.
Einen wunderschönen guten Abend aus dem Krähennest. Mein Name ist Britta Stephan und ich bin heute hier zusammen mit dem Nils und dem Street Talk. Und wir möchten gerne sprechen über die SMV. Wir haben ja am kommenden Wochenende die SMV-Con und da möchten wir euch vorab gerne schon mal so ein bisschen informieren, was denn eigentlich die SMV ist, wie es in Mecklenburg-Vorpommern geplant ist. Und der Street Talk ist da, um auch einfach mal ein paar Kritikpunkte anzubringen und ein paar Kontraargumente anzubringen. Mal schauen, was der Abend so bringt. Erstmal hallo euch beiden.
Hallo.
Hallo.
Ja, Nils, dann würde ich dich bitten, einfach mal kurz anzufangen und mal zu erzählen, was denn die SMV an sich überhaupt ist, bitte.
Ja, die Idee der SMV ist, dass man zwischen Parteitagen über das Internet Beschlüsse fassen kann. Das ist so eine Minimaldefinition, wo man jetzt noch nicht sich an irgendeine Software oder an irgendwelchen anderen Kriterien festgemacht hat. Ich kann mal erzählen, wie das in Mecklenburg-Vorpommern dazu kam, dass wir sowas haben wollten. Es war so, dass wir eine Landtagswahl 2011 hatten und unglaublich wenig Leute hatten. Wir hatten 2 Wochen vor den Berlinern und damit vor dem ganzen Hype die Wahl. Und kurz vor der Wahl prasselten Anfragen an den Vorstand, wo wir Wahlprüfsteine beantworten sollten und andere programmatische Aussagen, die einfach nicht durch irgendwelche Programmbeschlüsse gedeckt waren. Und da musste der Vorstand teilweise sehr, sehr handwaving reagieren und konnte nur mit relativ wenig Leuten reden, bevor ein Beschluss gefasst werden konnte, bevor diese Sachen beantwortet werden konnten. Und da waren wir alle sehr unzufrieden mit. Und auch nach der Wahl kamen immer wieder Situationen auf, wo Anfragen an den Vorstand recht politisch waren und wir dort noch keine Beschlüsse zu hatten. Und zu diesem Zeitpunkt gab es dann eine Initiative auf der Bundesebene, wo vom Ingo aus Berlin eine Initiative zur ständigen Mitgliederversammlung gestellt wurde, die mehr oder weniger nichts weiter aussagte, als dass man das, was im Liquid Feedback ist, auf einmal Parteitag nennt oder so sieht wie ein Parteitag. Und darüber haben wir diskutiert und haben gesagt, Moment, Liquid Feedback haben wir im Landesverband und wir wollen nicht, dass der Vorstand zwischen den Parteitagen einspringt und auf einmal Politik macht. Und das könnte genau das sein, was wir haben wollen. Und da haben wir lange diskutiert und haben dann letztlich im Juli letzten Jahres unsere Satzung geändert. Dort steht dann relativ unspezifisch drinne, dass die Landesmitgliederversammlung, also unser Parteitag, auch online tagt, und zwar nach den Prinzipien der Liquid Democracy. Und mehr stand dann erstmal in der Satzung dazu gar nicht drinne. Und dann haben wir den Herbst letzten Jahres damit verbracht, eine Geschäftsordnung auszuarbeiten. Das heißt, die Regeln, mit der wir jetzt diese ständige Mitgliederversammlung umsetzen wollten. Und hier haben wir dann im November letzten Jahres auf dem Parteitag abgestimmt und jetzt Anfang des Jahres mit der Akkreditierung begonnen. Und der letzte Stand ist, dass wir am 20. März, also in 2 Wochen, tatsächlich damit anfangen, dass wir über die ständige Mitgliederversammlung, Positionspapiere und offizielle Beschlüsse fassen können. Das so als grober zeitlicher Rahmen. Ja,
welche Voraussetzungen mussten jetzt dafür erfüllt sein, dass ihr da jetzt starten könnt?
Wir mussten erfüllen, dass wir unsere Mitglieder akkreditieren. Dadurch, dass wir über das Liquid Feedback abstimmen und das mit einem Parteitag gleichsetzen, wollten wir halt sicher gehen, dass die Leute, die dort abstimmen, tatsächlich stimmberechtigte Mitglieder sind. Und was zuletzt sehr lange gedauert hat, war der Akkreditierungsprozess, wo die Mitglieder tatsächlich in Person zum GenSec gehen, dort dem GenSec ihren Personalausweis zeigen und der GenSec guckt, ja, das ist tatsächlich die Person, die ich hier in meiner Datenbank stehen habe, das ist tatsächlich eine Person, die bezahlt hat. Und dann konnten sich die Mitglieder dann überlegen, ob sie in ihrem System unter ihrem bürgerlichen Namen oder unterm Pseudonym auftreten wollen und haben ihre E-Mail-Adresse angegeben. Und das hat halt eine Zeit lang gedauert, weil wir in unserer Geschäftsordnung festgelegt haben, dass mindestens 50 Mitglieder akkreditiert werden müssen. 50 Mitglieder ist bei unserem Landesverband mit 250 zahlenden Mitgliedern halt ein gewisser Anteil, auf den wir uns geeinigt haben, dass wir erst loslegen, wenn so viele Leute akkreditiert sind.
Aber da mussten die tatsächlich alle zum GenSec hin und sich da ihre Akkreditierung abholen.
Naja, der GenSec ist ja auch gereist. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern 4 Kreisverbände, die jetzt zuletzt auch teilweise erst gegründet wurden. Und da musste der GenSec eh hinfahren und akkreditieren. Wir hatten eine Veranstaltung in der Landesgeschäftsstelle, da war der GenSec da. Und so ging das dann mit, ich glaube, insgesamt 8 Akkreditierungsterminen so weit, dass in jedem Teil des Landes mal eine Akkreditierungsveranstaltung da war. Und dabei haben wir schon gesehen, einen wichtigen Aspekt, den wir auch für die SMV als positiv, also als Für-Argument sehen. Wir sind ein sehr großes Land. Mecklenburg-Vorpommern ist fast so groß wie Nordrhein-Westfalen, hat dabei aber viel weniger Einwohner und halt auf diesem riesengroßen Land gerade mal 500 Mitglieder, 250 zahlende Mitglieder. Das heißt, die Strecken sind sehr lang. Und Parteitage sind dadurch sehr aufwendig, weil die Wege sind sehr lang, das Land ist sehr schlecht erschlossen, das heißt auch mit der Bahn kommt man nicht so gut von A nach B. Und auch das war ein Grund, weswegen wir relativ schnell gesagt haben, dass das Internet für solche Dinge, die recht spontan passieren müssen, eigentlich der bessere Ort ist.
Mhm. Ja, es klingt ja nach einer guten Sache. Da kommt dann jetzt, glaube ich, so langsam Street Dogs Einsatz, der uns dann mal erzählt, was er daran vielleicht nicht so positiv sieht.
Ja, es ist leider eine Menge. Es teilt sich ein bisschen auf in verschiedene Probleme. Einmal Probleme, die man bei Online-Abstimmungen grundsätzlich hat. Einmal Probleme, die man bei Liquidback im Speziellen hat. Einmal Probleme, die vor allem dann auftreten, wenn man das im großen Maßstab macht, sprich Dinge, die nicht wirklich skalieren. Die kann ich jetzt natürlich der Reihe nach durchgehen. Ich weiß nicht, gibt es irgendwie einen Plan, die verschiedenen Dinge nach und nach anzusprechen oder soll ich einfach mal loslegen?
Ich würde sagen, leg einfach mal los, dass einmal alles genannt ist. Ich schreibe so ein bisschen mit und wir sprechen danach dann einfach nochmal an und der Nils darf sich dann wehren.
Ja, alles klar. Jo, also die größten Probleme, die ich sehe, sind einmal die Sicherheit des Ganzen. Wir haben bei elektronischen Abstimmungen immer. Man muss einen Gesamtprozess hinkriegen, der einigermaßen sicher ist. Hundertprozentige Sicherheit gibt's nicht. Aber wenn man es falsch macht, dann kann man quasi auf eine völlige unsichere System da setzen. Ein Beispiel, wenn man irgendwie eine Online-Abstimmung macht, das irgendwie per Cookies geschützt ist und man kann einfach sein Cookie löschen und nochmal abstimmen. Das ist so eine der unsichersten Online-Abstimmungen, die es gibt. Das will man natürlich nicht. Und zwischen dem und einem wirklich sicheren Prozess gibt es halt jede Menge Graustufen und jede Menge Angriffsszenarien, auf die man aufpassen muss und für die man irgendwie eine Gegenmaßnahme kriegen muss oder das Risiko irgendwie genügend gesenkt werden muss. Das ist das eine Problem. Das beißt sich leider sehr fatal mit einem anderen Problem, nämlich das Thema Datenschutz und geheime Abstimmung. Diese ganze Sicherheit wird erst richtig schwierig, wenn man in dem System einen gewissen Datenschutz ermöglichen will. Sprich zum Beispiel den Mitgliedern ermöglichen will, mit einem Pseudonym daran eben teilzunehmen und dann eben auch ein Pseudonym, das dann auch nicht bekannt ist eventuell. Oder eben ganz schwierig wird es dann bei wirklich geheimen Abstimmungen, die auch dann wirklich unter gar keinen Umständen auflösbar sind. Das ist ohne die Sicherheit zu betrachten schon schwer umzusetzen online. Dann geht es noch weiter mit grundsätzlichen Dingen zu Online-Abstimmungen generell, beziehungsweise zu ständigen Online-Abstimmungen. Es gibt das Problem, dass man einerseits natürlich eine gewisse Qualität in seinen Beschlüssen haben will. Die müssen erstmal inhaltlich sinnvoll sein und zweitens mal müssen es auch Dinge sein, die in der Partei einigermaßen verankert sind. Also die wirklich die Meinung der Partei widerspiegeln und nicht nur die Meinung von irgendwelchen paar Leuten, die sich da jetzt um dieses Thema gekümmert haben. Wenn man da eben versucht, permanent große Mengen zu verabschieden und viele Mengen an Text und so weiter, bekommt man immer das Problem, dass man es eben in der Gesamtgruppe nicht mehr bewältigt kriegt und letzten Endes dann halt wenige nur sich damit intensiv befassen können. Dann haben wir speziell bei Liquid Feedback das Problem der Delegation, die ja eben vor allem für dieses Problem auch in gewisser Weise eine Lösung darstellen soll, meiner Meinung nach aber nicht darstellt, zumindest nicht so, wie es in Liquid Feedback umgesetzt ist. Es gibt in Liquid Feedback eben die Kombination aus globalen Delegationen, Themenbereichsdelegationen und Themendelegationen, die untereinander dann auch transitiv sind. Sprich, man kann an jemanden delegieren, der kann weiter delegieren, der kann wieder weiter delegieren. So können sich größere Mengen an Delegationen ansammeln, die dann eben immer wieder gebündelt weitergegeben werden. Und es kann halt auch so Späße geben, wie dass sich jemand überlegt, hier für dieses Thema, der kennt sich da gut aus und macht sich da Gedanken und sucht sich einen aus. Und weiß aber vielleicht gar nicht, dass der das Thema dann gar nicht bearbeiten wird. Der delegiert global an irgendjemand anders weiter, der delegiert auch global an irgendjemand weiter und am Schluss stimmt dann irgendjemand ab, der sich eigentlich gar nicht mit dem Thema auskennt. Solche Mechanismen kann es da geben. Gibt es auch Möglichkeiten, die Effekte ein bisschen zu verringern oder halt auch nicht. Mein bisheriger Eindruck mit unseren Erfahrungen im Bundesliquid ist, dass es ziemlich übel zu Buche schlägt. Und das letzte größere Problem ist noch, dass das System eben bei uns sehr unterschiedlich akzeptiert ist. Es gibt, ich spreche eigentlich ganz gern von so einer Art Liquid-Feedback-Flügel, Gibt halt einen Teil der Partei, der das System sehr mag, der das System gerne nutzt und der eben das System auch für mehr nutzen will, als wir es zurzeit tun. Und es gibt eben einen Teil der Partei, die es nicht mag, aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel aus denen, die ich bis jetzt genannt habe. In unserem aktuellen Bundesliquid merkt man es halt sehr stark, dass es einfach nicht die Meinung der Partei insgesamt widerspiegelt, die Meinungsbilder, die da drin bis jetzt stattfinden, sondern eben hauptsächlich von diesem Liquid-Feedback-Flügel. Die schwierige Frage ist natürlich, ob man dieses Problem überhaupt in den Griff bekommt, wenn man jetzt Liquid-Feedback-Beschlussfassungsmöglichkeit gibt. Natürlich werden sich dann auch andere Leute, die bis jetzt das ein bisschen haben schleifen lassen, da reinbequemen und dann halt auch mal mit abstimmen, weil sie halt ihr Stimmrecht wahrnehmen wollen. Aber meine Befürchtung ist, dass es eben trotzdem ein Teil der Partei da drin weiter krass überrepräsentiert sein wird. Vor allem nicht nur wegen der Teilnahme am System an sich, sondern auch wegen der Nutzung der Delegation. Weil durch die Delegation bündelt sich sehr viel Macht. Letzten Endes, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie viele da im Kreis delegieren und wie viele insgesamt teilnehmen. Aber insgesamt sammelt sich eben eine gewisse Macht bei Delegationsempfängern. Und wenn die Delegationen halt von manchen Gruppen in der Partei sehr stark genutzt werden, sammeln sich da halt sehr viel Macht. Und wenn sie bei anderen nicht so stark genutzt werden, weil sie zum Beispiel das nicht sinnvoll finden, ihre Stimme zu übertragen, dann sammelt sich dort viel weniger Macht. Und so entstehen eben Ungleichgewichte, die man eigentlich nicht haben möchte. Und wo mir auch keine wirklich sinnvollen Gegenmaßnahmen bekannt sind.
Okay, da ist ja ein bisschen was zusammengekommen. Ich habe ein bisschen mitgeschrieben. Der erste Kritikpunkt, der genannt worden ist, war die Sicherheit der elektronischen Abstimmung. Wie kann man das handhaben?
Ja, da haben wir auch viel drüber diskutiert. Und wir sind zu dem Punkt gekommen, dass wir an dieser Stelle eine Abwägung machen müssen. Street Talk hat das schon gesagt, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Die gibt es auch auf Realversammlungen nicht. Auf Realversammlungen muss ich auch einer gewissen Anzahl von Leuten vertrauen, dass das alles seine Richtigkeit hat, dass die Leute, die dort sind, auch tatsächlich stimmberechtigt sind und dass die Wahlhelfer vernünftig auszählen und dass die Versammlungsleitung auch wirklich vernünftig moderiert und dort niemand das Mikro abdreht und solche Geschichten. Wir haben das diskutiert und haben gesagt, dass wir Liquid Feedback an dieser Stelle gut finden, weil wir bei Liquid Feedback die Möglichkeit haben, dass wir die Datenbank runterladen können und dass jeder anhand dieser Datenbank nachvollziehen kann, ob das, was er selber abgestimmt hat, so in dem Datenbankdump sich wiederfinden kann. Und natürlich kann man viel über Sicherheit reden und natürlich braucht man dann noch mehr Prozesse. Wir sind gerade dabei, diese Prozesse zu überlegen und zu durchdenken. Aber wir haben gesagt, wir wollen jetzt nicht so lange warten, bis wir so weit sind, dass wir diese Prozesse im Laufen haben, die selber uns im Moment gar nicht so sehr im Weg stehen. Möchte sagen, in unserem Landesverband sind wir mit der jetzigen Sicherheit so weit, dass wir nicht davor schließen, dass wir das besser machen können. Das so zu diesem Thema Sicherheit. Was angesprochen wurde zum Thema Cookies, ja, Liquid Feedback nutzt das so nicht. In Liquid Feedback melde ich mich schon mit meinem Namen an und ich kann beliebig oft abstimmen, aber mein Abstimmergebnis wird in der Datenbank gespeichert. Das heißt, wenn ich dreimal abstimme, dann wird dreimal abgespeichert, dass ich abgestimmt habe, aber das letzte Ergebnis wird nur in der Datenbank gespeichert. Damit sehen wir dort nicht so das riesengroße Problem, was die Sicherheit angeht.
Also das mit den Cookies war nur ein Beispiel. Das war natürlich nicht auf Liquid Feedback bezogen, einfach nur ein Beispiel für schlechte Security.
Ich habe nur gedacht, wenn ich das jetzt nicht widerlege, dann heißt es am Ende, dass Liquid Feedback als Beispiel für das, was wir nehmen, eins davon sein könnte. Nee, ist schon klar. Ja,
kein Problem.
Es gibt definitiv schlechte Systeme, wo dann ganz schnell mal drauf ausgewichen wird, dass dann Abstimmungen über Doodle oder über solche Geschichte laufen und am Ende dann nicht klar ist, was man davon gewonnen hat, wenn Leute über einen Reload einfach so lange auch abstimmen, wie sie wollen.
Ja, es gibt mehrere Schwierigkeiten an der Stelle. Ein Thema hast du auch schon recht ausführlich angesprochen, das Thema Akkreditierung. Natürlich muss man irgendwie sicherstellen, dass die Leute, die an dem System teilnehmen, eben das auch dürfen, dass die eben stimmberechtigt sind, Mitglieder sind und keine Sockenpuppen und so weiter. Dafür muss man eben einen gewissen Aufwand betreiben. So wie ihr das macht, würde das wohl, denke ich, funktionieren. Sprich, ihr lasst jeden einzelnen antanzen und der Gänseck guckt den sich quasi an und macht einen Haken dran und sagt, alles okay, du kriegst deinen Account. Das ist schon mal für den Schritt gar nicht so verkehrt. Sehe ich nur ein bisschen das Problem, das bundesweit zu machen. Wenn ihr da jetzt in Mecklenburg-Vorpommern irgendwie 50 Leute einsammeln müsst und da total engagierte Leute haben, die da irgendwie durch Mecklenburg-Vorpommern reisen, dann kriegt man das vielleicht noch einigermaßen hin. Es bleibt auch immer so ein bisschen die Frage noch im Raum, was denn mit den anderen Leuten ist, also nicht, die nicht zu den 50 gehören. Die werden natürlich auch irgendwann mal wahrscheinlich wieder die Gelegenheit kriegen, sich dafür zu akkreditieren, aber bis dahin können die halt ihre Mitgliedsrechte halt auch nicht wahrnehmen. Und es ist insgesamt halt ein Riesenaufwand und es ist vor allem für das einzelne Mitglied, das noch nicht akkreditiert ist, auch ein gewisser Aufwand, eben irgendwie zu seinem Gensec zu kommen. Das kann für viele, die sehr aktiv sind, wahrscheinlich, ist das wahrscheinlich relativ trivial. Einige sehen den Gensec vielleicht eh dauernd. Bei anderen ist das vielleicht ein bisschen schwieriger, vor allem wenn man dann noch irgendwie Pech hat und hat einen unzuverlässigen Gensec und so, oder sowas. Ja, da kann es schon, das kann schon zu Reibereien führen. Also ich merke es ein bisschen jetzt schon. Auf Twitter sieht man ab und zu Leute, die rummeckern, dass sie keinen Feedback-Account haben. Da gibt es auch Prozesse eben, wie man jetzt gerade zu einem Feedback-Account kommt, ohne dass man eben antanzen muss. Und es gibt da schon öfters mal Unmut. Das ist nichts, was man unbedingt nicht in den Griff kriegen könnte. Mit genügend Manpower und so weiter ginge das vielleicht. Aber man braucht eben flächendeckend in ganz Deutschland echt engagierte Leute, die sich da dahinter klemmen, um dann eben auch die Leute, die ins System dürfen, auch ins System zu kriegen. Und wenn man eben irgendwo weiße Flecken hat, dann haben die Mitglieder dort halt einfach verkackt. Das ist leider so. Beziehungsweise man muss sich dann irgendwie was anderes überlegen, dass dann was weiß ich, der Bundesgensek dahin reist oder sonst irgendwas. Also es ist kein unlösbares Problem, aber bundesweit sehe ich das schon ein bisschen schwierig, den Service, nenne ich es jetzt mal, für seine Mitglieder überall ausreichend hoch zur Verfügung zu stellen.
Okay, ich würde den Nils da ganz gerne mal eben drauf antworten lassen, bitte.
Ja, also zum einen, das habe ich gerade nicht vollständig erzählt, das ist natürlich nicht nur der Gensec, das kriegt man auch über Beauftragungen hin, wenn man das auf die Kreisverbände verteilt. Das sind Menschen, die ohnehin Zugriff auf die Mitgliedsdaten haben. Das heißt, das sind auch Menschen, denen man erklären kann, dass sie auch mal diesen Akkreditierungsprozess machen. Das heißt, es ist jetzt nicht auf eine einzige Person gemünzt, die im Zweifel im ganzen Landesverband umherreist. Wir haben die Möglichkeit, auch über Postident zu akkreditieren. Das heißt, die Personen, die nicht reisen können oder die bisher noch nicht die Gelegenheit gehabt haben, das zu tun, können das machen über Postident. Das heißt, die können das dann an ihrer Haustür mit den Postboten regeln. Die Mitgliedsrechte sind so, dass jedes Mitglied das Recht hat, sich zu akkreditieren, genauso wie momentan jedes Mitglied das Recht hat, zu Parteitagen zu fahren. Auch hier haben wir große Wege. Auch hier ist bei jedem Parteitag kommen 28.000 Piraten nicht zum Parteitag, sondern nur 2.000 oder jetzt 4.000 kommen, die anderen kommen nicht. Da muss man aufpassen, was man da miteinander vergleicht. Wir haben die Möglichkeit, sich in der Landesgeschäftsstelle akkreditieren zu lassen. Das heißt, es gibt genügend Möglichkeiten. Und wir kommunizieren das andauernd. Wir müssen jetzt die Erfahrung sammeln, wie das letztlich skaliert. Es wird wahrscheinlich eine riesen Herausforderung sein, zu sagen, dass wir innerhalb von wenigen Tagen jedes neue Mitglied sofort akkreditieren können. Wir glauben aber, wenn dieser Prozess eingespielt ist und wir das auf Kreisverbandsebene haben, dass das die Kreisvorstände dann in ihre Workflows mit einbauen, wenn sie neue Mitglieder aufnehmen. Die Probleme, die es momentan mit dem Liquid Feedback gibt, auch da ist es schwierig, das direkt mit zu vergleichen, weil seitdem wir Liquid haben, gab es diesen Riesenumstieg von CVCRM auf Sage. Und mit dem neuen Sage CRM soll da um einiges, sollen da viele Dinge einfacher werden. Es gab auf Bundesebene Ideen wie mit der Bundeskiste, wie man besser mit Mitgliedsdaten für solche Zwecke umgeht, die auf Bundesebene noch nicht durchgesetzt sind. Und wir haben uns da auf Landesebene dann halt eigene Prozesse überlegt, wie wir das handhaben. Und ich finde es jetzt schwierig, das auf Bundesebene zu vergleichen, weil auf Bundesebene war das lange Zeit so ein bisschen das Stiefkind, weil es ist ja dann doch nicht ein verbindliches Abstimmmedium. Und selbstverständlich gibt es dort Probleme, aber das ist halt die Frage, wie viel Aufwand man da rein betreiben möchte. Und ich denke mal, mit genug Aufwand wird man das hinbekommen, wenn man sich überlegt, welchen Nutzen man davon hat. Und wenn man das jetzt vergleicht, dass momentan das Liquid einfach nur eine Software ist, um unverbindliche Meinungsbilder einzuholen, aber wenn man das dann vergleicht, wie viel Aufwand wir in Parteitage stecken, dann denke ich, dass da eine ganze Menge Potenzial ist und gerade mit dem Umstieg auf das CVCRM, dass wir da um einiges weiterkommen. Das zu dieser Geschichte, wie bei uns die Akkreditierung funktioniert. Ich glaube, dass das auf Bundesebene möglich ist, wenn man das runterbricht auf die einzelnen Gliederungen.
Jetzt musst du mir ganz kurz mal eben erklären, du sagtest gerade CLCM, was ist das?
CVCRM, Entschuldigung, das war die Software, mit der ganz zu Beginn die Mitgliedsdaten verwaltet wurden. Ich war selbst in die Gensec, deswegen kann ich es nur vom Hören sagen. Mir wurde gesagt, das ist ein System, was für kleine Vereine funktioniert und was dann nach und nach für die Zwecke einer Partei umgebaut wurde, aber irgendwann ganz schnell klar war, das geht so nicht, wir brauchen ein professionelles System. Und alleine der Umstieg auf Sage hat jetzt ja ein Jahr gedauert Und in diesem Jahr ist halt immer wieder Liquid hinten runtergefallen. Deswegen möchte ich da den Bundesvorstand so weit in Schutz nehmen, dass das zeitweise nicht so gut geklappt hat. Auf Landesebene sah es bei uns besser aus. Das hat bei uns eigentlich immer ganz gut geklappt. Es gab natürlich Probleme, dass Leute nicht zu ihren Accounts gekommen sind. Aber auch dort hatten wir jetzt seit letztem Sommer halt die SMV im Blick. Und dann ist auch unser Liquid ein bisschen hinten runtergefallen, weil wir gesagt haben, wir machen ohnehin eine andere Akkreditierung für die SMV.
Der nächste Punkt, den ich jetzt so auf meiner Liste stehen hatte, war der Punkt mit dem Datenschutz. Wie sieht's denn damit aus?
Bei dem Datenschutz ist es so, dass wir keine Nutzerdaten im Liquid selber speichern. Da gibt's andere Anträge, zum Beispiel aus Berlin, dieses Bezirksliquid, wo tatsächlich die kompletten Mitgliedsdaten im Liquid selbst gespeichert werden und man ausschließlich mit dem bürgerlichen Namen auftreten kann. Das ist bei uns schon mal nicht der Fall. Bei uns wird von den Leuten, die über ein Pseudonym auftreten wollen, im Liquid selbst nur die E-Mail-Adresse und die Gliederungen, in denen sie stimmberechtigt sind, gespeichert. Das Pseudonym können sie sich vollkommen frei wählen und das ist nicht durch den Admin irgendwie festgelegt. Das können sie frei wählen. Und bei den Leuten, die bei dem bürgerlichen Namen drin reingehen wollen, wird noch der bürgerliche Name gespeichert. Das heißt, eine pseudonyme Nutzung ist möglich. Es ist auch im Liquid jetzt nicht die Benutzerdatenbank hinterlegt. Das heißt, das ist getrennt. Und ein Hauptproblem, was in der Diskussion ist, was jetzt hier auch kommt, wir wollen mit Liquid Feedback, wollen wir öffentliche Abstimmungen über Positionspapiere auf Parteitagen abbilden. Das heißt, das, wo wir auf dem Parteitag die Karte heben. Wir wollen keine Wahlen oder wir wollen keine geheimen Abstimmungen damit machen. Das heißt, dieses ganze Dilemma, dass das mit Computern nicht geht, da gehe ich absolut mit. Geheime Abstimmung kann man über einen Computer nicht machen. In diesem Fall wollen wir es auch nicht machen. Deswegen ist so dieser ganze Aspekt des Geheimen für uns nicht anwendbar. Es bleibt die Frage, wie die Leute mit einem Pseudonym umgehen können. Sie können Pseudonym teilnehmen und Pseudonym abstimmen. Da wir allerdings ein Computersystem haben, das für uns diese Abstimmungen auswertet und dadurch, dass wir am Ende keine Urnen mit Papierzetteln haben, muss es halt die Möglichkeit geben, dass wir die Abstimmung überprüfen. Und an der Stelle haben wir einen Prozess, wo das Bundesschiedsgericht zunächst angerufen werden kann, das die Abstimmung überprüft. Das bekommt dann von den Personen, die abgestimmt haben, die Nutzer-IDs und vom GenSec die Informationen, dass diese Personen tatsächlich stimmberechtigte Mitglieder waren. Und wenn das Mitglied dann immer noch darauf beharrt, dass es wissen möchte, wer hinter einem bestimmten Pseudonym steht, dann gibt es den Prozess, dass das Mitglied in die Landesgeschäftsstelle fahren kann und dort den Namen einsehen darf. Das heißt, er wird ihn nicht irgendwie per E-Mail übermittelt, sondern er kann ihn einsehen. Und das Mitglied, das das betrifft, wird auch darüber informiert. Das heißt, man bekommt die Nachricht, übrigens, dein Pseudonym wurde gegenüber diesem oder jedem Mitglied aufgehoben. Das ist der Kompromiss, den wir eingegangen sind, um zwischen diesen beiden Extremen einer vollständig pseudonymen, aber dann nicht mehr überprüfbaren Abstimmung oder einer vollständig über bürgerlichen Namen und dadurch leicht überprüfbaren Abstimmung irgendwo einen Kompromiss zu finden.
Okay, da sind die richtigen Sachen schon angesprochen worden. Die pseudonyme Nutzung und die Überprüfbarkeit, das sind die zwei Dinge, die so schwer in Einklang zu bringen sind. Generell ist es so, die Akkreditierung ist das eine, welche Accounts lässt man in das System und ob die Abstimmungen selber dann noch irgendwie manipuliert sind oder ob irgendwer eine Abstimmung vielleicht gar nicht gemacht hat und irgendjemand anders hat die für den gemacht, zum Beispiel jemand mit Zugriff auf die Datenbank, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also um einigermaßen sichere Beschlüsse hinzukriegen, muss eben der Gesamtprozess sicher sein. Das ist die Akkreditierung der eine Teil und dann eben die Abstimmung. Es gibt verschiedene Angriffsszenarien, die dort möglich sind. Es könnte zum Beispiel der Datenbankadministrator, der eben Zugriff haben muss, mehr oder weniger auf die Datenbank, oder halt eigentlich immer, könnte zum Beispiel sich irgendeinen Account auspicken und dem irgendwelche Abstimmungen da reinfriemeln in die Datenbank. Wenn man jetzt dem Admin nicht vertrauen will, dass er das nicht tut, muss man irgendwie eine Möglichkeit haben, das zu entdecken oder da irgendwie dahinter zu kommen, wenn der das macht. Dafür gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, offene Abstimmung zu machen, sprich jeder hat eben seinen vollen Namen da stehen. Löst das Problem meiner Ansicht nach aber auch nicht komplett. Man muss sich eben auch vor Augen führen, wir haben in dieser Partei 33.000 Mitglieder. Davon waren letztes Jahr irgendwie über 20.000 stimmberechtigt. Das sind 20.000 potenzielle Accounts, die in dem System drin sein können. Also legitime Accounts. Davon gibt es vielleicht, 10.000 oder so, die einigermaßen aktiv sind irgendwo in der Partei, mal mehr, mal weniger. Und eben die anderen 10.000, das ist jetzt grob geschätzt, sind halt nicht in das soziale Netz der Partei eingebunden. Die können aber trotzdem einen Liquid Feedback Account haben. Das heißt, wenn ich dort von irgendeinem von denen eine Abstimmung sehe, dass er irgendwas angenommen hat oder abgelehnt hat, dann hilft mir denn sein Name nichts, weil ich kann den auch nicht großartig ausfindig machen. Ich kenne niemanden, der den kennt. Ich kann das nicht beurteilen, ob das stimmt oder nicht. Und es kann auch sonst niemand beurteilen. Es kann im Prinzip nur der Account-Inhaber selber beurteilen. Wenn der allerdings gar nicht weiß, dass ihm irgendjemand eine Abstimmung untergejubelt hat, dann wird er das nicht kontrollieren. Das heißt, wirklich sicherzustellen, dass die Abstimmungen nicht manipuliert sind, ist gar nicht so einfach. Und einfach nur die Klarnamen irgendwie da rein zu klatschen, hilft einem da auch nicht wirklich. In Mecklenburg-Vorpommern ist es jetzt eben so, dass man über diesen Prozess, über das Schiedsgericht, Namen zu Pseudonymen einsehen kann. Ich sehe allerdings nicht so wirklich, wie man dadurch Manipulationen verhindern kann. Also grundsätzlich eben, wie gesagt, wenn der Admin was macht oder wenn es eine Sicherheitslücke gibt in dem System und irgendjemand hat sich Zugriff drauf verschafft, was im Bundesliquid ja übrigens auch schon mal vorgekommen ist. Es hat mal jemand eine Lücke gefunden, mit der man Accounts von anderen übernehmen konnte. Die ist zwar schon längst gefixt, aber man kann halt nie 100% sicher sein, dass es nicht nochmal eine gibt. Wenn man sich dagegen absichern will, ist meiner Ansicht nach noch ziemlich unklar. Also der ganze Prozess mit der Überprüfbarkeit, selbst wenn man komplett Klarnamen macht, löst das meiner Ansicht nach nicht das Problem. Und andersrum ist es natürlich so, wie es jetzt in MV gemacht wurde, es ist eine pseudonyme Nutzung möglich zum Thema Datenschutz. Aber jemand, der wirklich will, kann eben über diesen Prozess, den es gibt, den Klarnamen dazu rauskriegen. Sprich, für denjenigen, der abstimmt unter Pseudonym, ist es kein wirklich guter Schutz. Also es gibt zwar formale Hürden für andere Leute, das rauszufinden, wer man war, aber es ist rein ein bisschen Aufwand und sonst gibt es keine Bedingungen. Von dem her ist man durch sein Pseudonym natürlich nicht wirklich davor geschützt, irgendwie aufgedeckt zu werden. Kann sich dann dementsprechend halt auch nicht drauf verlassen.
Ja. Was sagst du dazu, Nils?
Schwierig, wenn man immer zwei Sachen gleichzeitig sprechen möchte. Also das eine war der Datenschutz. Ich glaube, den haben wir jetzt soweit durch, dass wir jetzt nicht länger über Datenschutz reden. Jetzt sind wir wieder bei der Überprüfung. Okay,
aber welche Daten ich habe ein bisschen was zu Datenschutz.
Okay, dann schieben wir es erstmal ins Grab, weil ich weiß jetzt nicht, über welche Daten wir jetzt sprechen müssen, die nicht geschützt sind. Ich hatte schon gesagt, dass es mit Sicherheit Angriffsszenarien gibt und dass wir wissen, dass die Systeme nicht sicher sind. Genauso wiederhole ich nochmal, dass auch Parteitage nicht hundertprozentig sicher sind. An dieser Stelle sagen wir aber, wir nehmen dieses Risiko in Kauf, weil wir ansonsten nicht skalieren. Es funktioniert nicht, dass wir für Wahlprüfsteine einen Parteitag machen, wo wir 500 Mitglieder anschreiben können, von denen nur ein Bruchteil überhaupt in der Lage ist zu reisen. Es wird immer gerne über die Geldelite gesprochen, dann wird über die Zeitelite gesprochen, aber wir haben auch einfach Mitglieder, die aufgrund von Behinderungen nicht reisen können, die einfach bei jedem Parteitag ausgeschlossen sind. Und einen Internetanschluss haben ein Großteil, wir hatten eine Umfrage in Mecklenburg-Vorpommern, zu diesem Zeitpunkt hatte jeder einen Internetanschluss. Das heißt, wir müssen uns überlegen, welchen Kompromiss wir hier machen. Und Extremforderungen, dass wir sagen, wir beginnen damit erst, wenn der komplette Prozess durchzertifiziert ist und durchsicher, das können wir gerne tun und dann werden wir in diesem Jahrzehnt keine SMV hinbekommen, sage ich jetzt mal übertrieben. Wir wissen, dass es dort Probleme gibt. Wir müssen sehen, dass wir dafür sorgen, dass es vernünftige Prozesse gibt, in denen die Datenbank-Admins arbeiten, dass es dort Audits gibt, dass nicht einfach jeder in der Datenbank rumfummeln kann. Wie gesagt, wir sind uns dem bewusst, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, aber wir als Landesverband sind uns momentan, sind wir dort zufrieden, dass wir sagen können, es reicht uns so und der Nutzen überwiegt in dem Moment die Angst vor diesem Risiko. Das schon mal zu dieser Sache. Ich würde gern was zu den anderen Sachen sagen, was zu dem Vorgreifen der Moderation. Deswegen, wo machen wir jetzt weiter?
Ich hätte noch gern was zum Thema Sicherheit.
Ja, schieß los.
Jo, also aus meiner Sicht sind das keine Extremforderungen, die ich da aufstelle. Aus meiner Sicht ist es ein ganz normales, mehr oder weniger triviales Angriffsszenario. Wie gesagt, vor allem eben die Leute, die von Amts wegen her die Zugriffe haben, die sie für solche Angriffe bräuchten. Also ich persönlich halte das für grob fahrlässig, was ihr da macht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich würde einer Bundes-SMV, die so ein Sicherheitsniveau bietet, nie zustimmen. Für mich ist das ist echt völlig inakzeptabel. Ich weiß, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt, aber es gibt eben zwischen 100% und grob fahrlässig eben auch nochmal einen Unterschied, beziehungsweise zwischen fast 100% und grob fahrlässig. Und ja, also im Prinzip habt ihr keine Mittel und Wege, gegen solche Angriffe vorzugehen und sagt halt, ja, brauchen wir auch nicht.
Wir das nicht brauchen. Ich sage nur, dass wir uns im Klaren sind, dass es das Risiko gibt, dass jetzt jemand die Datenbank hackt und dass jemand mit genug Social Engineering herausfindet, welchen Leuten er Stimmen unterjubeln kann und dass er an dieser Stelle irgendwie Abstimmung manipulieren kann. Ich halte diese Szenarien für sehr konstruiert, weil in dem Moment, wo ich in der Möglichkeit bin, die Datenbank zu hacken, habe ich viel mehr Vorteil davon, indem ich das ganze System kaputt mache, indem ich anfange, Mitglieder zu löschen oder ganz absurde Dinge zu tun, um zu zeigen, dass das ganze System quasi nicht sicher ist. Deswegen finde ich es schwierig, jetzt darüber zu diskutieren, warum jetzt Leute konkret versuchen sollten, ganz unterschwellig dort Stimmengewichte zu manipulieren und dort Abstimmung zu ändern. Aber wie gesagt, die Alternative ist, keine ständige Mitgliederversammlung zu haben oder das komplette System Internet an dieser Stelle zu ignorieren und zu sagen, es gibt diese Techniken, aber sind uns nicht sicher genug. Ja, ich glaube, wir drehen uns jetzt im Kreis, wenn ich immer wiederhole, dass unsere Mitglieder sich dieser Gefahr bewusst sind und wir trotzdem einen einstimmigen Parteitagsbeschluss dazu haben und wir auf der anderen Seite sagen, hundertprozentige Sicherheit ist nicht gegeben. Ich glaube, wir drehen uns sonst im Kreis.
Ich würde auch ganz gerne zum nächsten Punkt kommen, den ich bei mir auf der Liste stehen habe. Den hört man auch so immer wieder mal, dass ja geheime Abstimmungen nicht möglich sind bei der SMV. Auf einem Parteitag würde das ja gehen, dass man darüber abstimmt. Wir möchten da jetzt eine geheime Abstimmung machen. Bei der SMV geht's nicht. Gibt es da irgendwelche Ansätze, wie man das lösen kann oder bis jetzt noch nicht?
Also auf dem Parteitag habe ich ja die Möglichkeit, einen Geschäftsordnungsantrag zu stellen, der dann mit irgendeinem Quorum belegt ist, womit ich dann eine geheime Abstimmung, also dass ich dann darüber abstimmen kann, dass ich eine geheime Abstimmung möchte. Es wäre mit Sicherheit möglich, ein solches Verfahren auch in Liquid Feedback umzusetzen. Versammlung die Möglichkeit, selbst die Geschäftsordnung zu ändern. Das heißt, wir können dann, wenn das gewünscht ist, darüber abstimmen, ob wir einen solchen Geschäftsordnungsantrag explizit einbringen. Was möglich ist, ist, dass man zum einen die Möglichkeit gibt, eine alternative Initiative zu stellen und sagen, wir wollen jetzt nicht über dieses Thema abstimmen, sondern wir wollen lieber auf dem Parteitag darüber abstimmen. Oder alternativ gibt es im Liquid die Möglichkeit, die, glaube ich, momentan nicht genutzt wird, dass man dort den Button hat, später abstimmen. Und diese Funktion wird dann aktiviert, wenn ein gewisses Quorum der Mitglieder sagt, ich möchte jetzt darüber nicht abstimmen. Da wäre es auch möglich, die Software entsprechend zu konfigurieren, dass dieses später Abstimmen eben nicht eine Woche später ist, sondern dass man dort dann quasi einen extrem langen Zeitpunkt reingeben kann und sagen kann, dann stimmt der nächste Parteitag drüber ab. Aber dann ist klar, dass wir aus diesem System raus müssen und wirklich darüber abstimmen, dass wir diese Initiative nicht im Liquid haben wollen, sondern dass wir sie auf einer Realversammlung dann abstimmen wollen.
Ja, okay, auf die müsste man ja sowieso warten, wenn man nur die 2 LPTs pro Jahr hätte, ne?
Genau.
Gut, als nächsten Punkt habe ich hier auf meiner...
Entschuldigung,
gibt's da noch Kritik zu?
Da habe ich eine Menge Kritik dazu, natürlich.
Okay, leg los.
Also das Thema Datenschutz und geheime Abstimmung sehe ich ein bisschen ähnlich, weil mir beim Thema Datenschutz halt hauptsächlich auch die Identität wichtig ist. Die Frage, ob jemand eben meine Identität sehen kann und sehen kann, wie ich abgestimmt habe. Der einzige Unterschied ist, dass das Thema Datenschutz normalerweise mit Pseudonymlösungen betrachtet wird. Sprich, ist es im Prinzip möglich, das Pseudonym aufzulösen. Zum Beispiel beim Missbrauch des Systems oder sowas. Und geheime Abstimmung würde wirklich bedeuten, dass man es gar nicht auflösen kann. Die Anforderungen sind allerdings, die Gründe, warum man sowas will, sind im Prinzip ähnlich. Wir haben ja in dieser Partei ab und zu Debatten, die ein bisschen hitziger geführt werden. Man könnte auch sagen, wir sind teilweise ein bisschen berühmt für unser innerparteiliches Mobbing und für unsere innerparteilichen Attacken. Auch oft unter der Gürtellinie und oft auch wegen irgendwelchen politischen Ansichten. Von dem her gibt es natürlich für viele schon den Bedarf, nicht unbedingt alles unter dem eigenen Namen in dem System abzustimmen und vielleicht auch ja derselbe Grund, warum man eben auf Parteitagen ab und zu mal eine geheime Abstimmung macht. Das Thema geheime Abstimmung ist leider so ein bisschen schlecht umsetzbar, weil auf dem Parteitag ist es so, man braucht ein gewisses Quorum, um sowas zu machen. Das ist einfach im Grunde ein Trollschutz. Mehr ist es eigentlich nicht. Normalerweise müsste es eigentlich, wenn einer das schon will, könnte man sagen, ja, macht man schon eine geheime Abstimmung, dann bombardiert man sich allerdings seinen Parteitag und deshalb lässt man es und macht eben ein bisschen ein höheres Quorum. Aber man kann es auch nicht zu hoch setzen, sonst ist das ganze Feature im Eimer. Weil wenn da erst eine Mehrheit irgendwie sagen muss, ja, wir wollen eine geheime Abstimmung, das würde sehr selten passieren. Weil meistens sind es eben Leute, die sich unter Druck gesetzt fühlen, Leute, die eben vor ihrer Peer Group irgendwie nicht zeigen wollen, dass sie dort jetzt anders denken als ihre Kumpels oder Leute, die aus irgendwelchen anderen Gründen das nicht machen wollen. Es wird gern irgendwie der berühmte Arbeitgeber zitiert, der einen dann feuert. Das halte ich für ein eher konstruiertes Szenario, aber in ganz wenigen Fällen kann das eben auch mal passieren. Und deshalb hat man ein relativ niedriges Quorum normalerweise, um das eben zu ermöglichen, um eben diesen Leuten, die davon betroffen sind, zu ermöglichen, wirklich ihre Meinung zu sagen in der Abstimmung und sich nicht eben dem Peer Pressure irgendwie anzupassen. Wenn man in Liquid Feedback oder in der SMV allgemein so ein Quorum einführt, hat man ein Problem. Weil wenn dieses Quorum erreicht wird, dann findet ja nicht eine geheime Abstimmung statt, wie auf dem Parteitag, sondern es findet dann erstmal gar keine Abstimmung statt. Sprich, es ist für jeden, der irgendwas verhindern will, eine relativ einfache Möglichkeit, mit einer recht geringen Menge quasi eine Abstimmung zu verzögern. Je nachdem, wie niedrig man das setzt, klappt es eben häufiger oder es klappt nicht ganz so häufig. Wenn man Pech hat und hat irgendwie 10% Leute, die eine SMV komplett ablehnen und die verlangen einfach bei jeder Abstimmung eine geheime Abstimmung, dann hat man das System lahmgelegt praktisch. Dann wird alles auf den Parteitag vertagt. Deshalb ist es aus meiner Sicht so nicht praktikabel. Also es würde, selbst wenn man das am Anfang einführen würde, wenn das irgendwie 2-3 Mal missbraucht wurde oder zumindest vermeintlich missbraucht wurde, würde dieses Feature wieder abgeschaltet werden, weil es einfach nicht geht. Es ist einfach so nicht praktikabel. Und dann steht man halt am Ende doch wieder ohne geheime Abstimmung da, und hat dann letzten Endes mehr oder weniger jede Abstimmung offen da drin. Weil wirklich pseudonym abstimmen kann man eben auch nicht, weil wenn irgendjemand rauskriegen will, wer das denn jetzt war, der dagegen gestimmt hat, dann kann er eben diesen Prozess über das Schiedsgericht gehen. Sprich, ich halte das für ein ungelöstes Problem an der Stelle. Wirklich der Ausdruck der eigenen Meinung auch unter Druck, auch eben unter der Befürchtung, irgendwie einen Shitstorm abzukriegen oder sowas, halte ich für nicht möglich, bis jetzt in dem System. Ich habe bis jetzt noch kein Konzept gesehen, das das irgendwie sinnvoll praktikabel ermöglichen würde.
Okay.
Die gleichen Argumente kannst du aber auch für einen Parteitag bringen, wenn sich 10% der Mitglieder finden und dort jeden Antrag geheim abstimmen wollen. Oder 10% finden, die dort ständig den GO-Antrag stellen, dass die Debatte beendet wird und dass keiner abgestimmt wird, dann kriegt man auch einen Parteitag getrollt. Ich finde das jetzt ein bisschen Kaffeesatzlesen, weil das muss erstmal passieren, das Problem, bevor man sich darüber Gedanken macht, was man tut, wenn irgendein Feature missbraucht wird. Auch hier habe ich festgestellt, dass es in der Partei viele Flügel gibt. Ich möchte jetzt gar nicht Klarnamen zu gehen. Es gibt auch den Flügel, dass man sagen kann, dass es eine Auslegung gibt, dass das, was wir im Liquid tun, so ein bisschen eine Form von Politik ist, weil wir gemeinsam an Anträgen arbeiten, die dann auch bindend sind. Und dass man in dieser Auslegung auch sagen kann, dass die Leute das verantworten sollen, wofür sie stimmen. Und in dem Moment eigentlich eine offene Abstimmung, was natürlich ist, was ja auch im Parteiengesetz vorgesehen ist, dass offen abgestimmt werden kann. Eine Sonderform ist auf Personenwahlen die normale Form. Und deswegen möchte ich mich jetzt ungern mit diesen Randproblemen auseinandersetzen. In dem Moment, wo die Mitglieder sagen, wir wollen darüber nicht in Liquid Feedback in der ständigen Mitgliederversammlung abstimmen, dann ist es so. Dann ist das halt der Wille der Mitglieder und da muss man damit umgehen können. Aber ein System, was die Möglichkeit gibt, dass die Leute, die mehrheitlich offen abstimmen wollen, das dort verbindlich tun, dieses System dann abzulehnen, weil gewisse Randfunktionalität nicht gegeben ist, sehe ich als nicht so schwierig an. Also ich finde, man kann sich vor Angst vor Trollen oder vor Angst vor Shitstorms auch handlungsunfähig machen und sagen, dann lassen wir es halt alles. Das sehe ich bei uns nicht. Bei uns im Land angesehen. Liquid Feedback wird auch, obwohl es momentan nicht verbindlich ist, sehr aktiv genutzt. Normale Parteitag oder Satzungsänderungsbeschlüsse, die nicht vorher durch Liquid gegangen sind, haben sehr schwer bei uns auf den Parteitagen. In dem Antragsbuch, was wir haben, stehen immer drinne die Anzahl der Leute, die im Liquid darüber abgestimmt haben, ob die Initiative gewonnen hat oder nicht. Das heißt, es ist sehr aktiv und es gab bisher, ich kann mich, seit ich bei uns bei den Piraten bin, über zwei Anträge erinnern, über die tatsächlich geheim abgestimmt wurde. Bei einem, was war zuletzt, war ganz klar Zeitdruck als ein Grund genannt, weil wir über mehrere Sachen gleichzeitig abstimmen wollten und das einfach schriftlich besser ging. Also das sind Probleme, die möchte ich jetzt nicht unbedingt als konstruiert ansehen, aber sind für unseren Landesverband momentan nicht so greifbar. Wenn man das bundesweit ausrollen möchte, ist das definitiv ein Problem, über das man nachdenken muss. Aber auch dort muss man sich ansehen, wenn ich mir Parteitage wie in Bochum ansehe, dann haben wir ein reales Trollproblem. Und das ist jetzt nichts, was erst auftritt, wenn wir in Liquid einen Button geben, wo drauf steht geheime Abstimmung.
Jo, ja, ich sehe es halt absolut nicht als Randproblem oder als seltenes Problem. Im Bundesparteitagen stimmen wir öfters mal geheim ab. Wir haben witzigerweise sogar damals die Einführung von Liquid Feedback geheim abgestimmt. Es wird sicher auch in Zukunft immer wieder Gelegenheiten geben, geheim abzustimmen. Ich würde sogar fast eine Tafel Schokolade drauf wetten, dass wenn wir die SMV abstimmen, dass das dann auch geheim abgestimmt werden wird. Das würde mich zumindest nicht überraschen und das ist einfach kein Randproblem. Also es ist einfach ein wichtiger Bestandteil von der Demokratie, dass man eben geheim abstimmen kann. Also Parteitagen ist es auf jeden Fall möglich, weil eben die Parteitagsbesucher nur sich selbst verpflichtet sind und von niemandem ein Mandat oder irgendwas erhalten haben. Dort ist das ohne weiteres möglich. Zu dem Thema offene Abstimmung. Es gibt ja auch noch ein paar andere Gesetze, die bei der ganzen Sache reingreifen, zum Beispiel das Datenschutzgesetz. Dort wurde in Berlin und in Schleswig-Holstein wurden die jeweiligen Landesdatenschutzbehörden angefragt zu dem Thema und die haben beide konsistent gesagt, dass pseudonyme Nutzung von dem System möglich sein muss, auch in der Partei. Und dass hohe Anforderungen an die Unverkettbarkeit der Pseudonyme gestellt werden, also sprich, dass nicht jeder einfach so ein Pseudonym auflösen können darf. Das sind Voraussetzungen, die als normal gelten in solchen Systemen, sage ich es jetzt einfach mal so. Sprich, dass man eben nicht die offene Abstimmung hat in elektronischen Systemen. Es wird in der rechtlichen Situation, werden elektronische Systeme und nicht elektronische häufig ziemlich unterschiedlich behandelt. Das ist eigentlich auch gar nicht so unlogisch, weil wenn ich mir zum Beispiel überlege, wir hatten auf den letzten Bundesparteitagen offene Abstimmungen ohne Ende. Aber ich kann euch jetzt ja mal fragen, wie ich abgestimmt habe zu den ganzen Abstimmungen dort. Das werdet ihr mir beide bei keiner einzigen Abstimmung sagen können. In einem Liquid Feedback, wo ich irgendwie mit meinem Namen drinstehe, kann man das jederzeit nachgucken. Also das ist durchaus schon ein Unterschied.
Das Tweet-Doc, darf ich mal eben ganz kurz reingrätschen? Ich habe jetzt gerade den Eindruck, wir sind jetzt wieder so ein bisschen zurückgesprungen aufs Thema Datenschutz und damit waren wir jetzt eigentlich durch, oder irre ich mich?
Naja, Datenschutz und Geheimabstimmung sind im Grunde ähnliche Anforderungen in verschiedenen Stufen, sage ich jetzt einfach mal.
Ich würde sonst, wenn das okay ist für dich, trotzdem ganz gern angesichts der doch schon relativ fortgeschrittenen Zeit gerne zum nächsten Punkt weitergehen. Wäre das okay für dich?
Natürlich.
Okay. Der nächste Punkt, den ich auf der Liste stehen hatte, war die Qualität der Beschlüsse. Die hatte der Street Talk so ein bisschen bemängelt. Nils, was sagst du dazu?
Da bin ich vollkommen anderer Meinung. Ich hatte es nach dem letzten Parteitag geblockt und das war bei den letzten Parteitagen vorher auch so, dass die Anträge, die vorher durchs Liquid gegangen sind, zumindest auf Bundesparteitagen eine größere Chance hatten, angenommen zu werden. Natürlich gibt es immer Anträge, die irgendwie Schrott sind und die trotzdem durchs Liquid durchgehen und dann vom Liquid abgestimmt sind. Das wird immer gerne als Argument genommen, dass Liquid dafür sorgt, dass es eine Antragsflut gibt, die keiner überschaut und auf einmal hat man irgendwelchen Schrott im Programm. Da finde ich, das ist auch wieder so ein bisschen Kaffeesatzlesen, weil Liquid ist momentan nicht bindend. Das heißt, es gibt Leute, die unglaublich viel Zeit im Liquid verbringen und wirklich großartige Anträge schreiben. Es gibt aber andere Anträge, die einfach, da gucken weniger Leute drauf, sie werden irgendwie abgestimmt, sie kommen irgendwie durch. Ich sehe das jetzt nicht als Problem des Systems an, sondern einfach das Problem daran, das System ist momentan nicht bindend. Und deswegen ist es schwierig jetzt zu sagen, dass das auch so sein wird, wenn es bindend ist. Ich sehe dort eher die Chance und ich würde jetzt nicht sagen, dass unbedingt jeder Antrag, der auf dem Parteitag abgestimmt wird, im gleichen Maße großartig ist. Und deswegen sehe ich das jetzt nicht so, dass es ein Problem ist. Wir sind dann noch weitergegangen. Es wurde gesagt, dass diese Anträge sich nur wenige Leute damit befassen und einige wenige Experten dann darüber bestimmen, was in der Partei losgeht und nicht in der Partei das passiert, also nicht im Programm oder in den Beschlüssen das ist, was die Partei denkt oder was in der Partei gleichermaßen verortet ist. Da bin ich der Meinung, das ist 1:1 auf Bundesparteitagen so, wo teilweise einzelne Antragsteller oder kleine AGs ihre Anträge vorstellen. Danach wird diskutiert, man hat vielleicht eine Handvoll Leute oder vielleicht ein Dutzend Leute am Mikrofon und der Rest der Leute kann dann darüber abstimmen, ob er das dafür oder dagegen ist. Viel mehr Möglichkeiten habe ich ja gar nicht. Und dass da jetzt unbedingt qualitativ höhere Abstimmungsergebnisse bei rauskommen als im Liquid, weiß ich jetzt nicht. Ob man da jetzt sagen kann, dass bloß, weil da jetzt 4.000 Leute die Karte heben und nicht wenige hundert, dass das jetzt automatisch bessere Beschlüsse sind, weil ein Großteil der Leute auch vor Ort die Anträge nicht gelesen haben und dort einfach danach abstimmen, wie gerade die Diskussion läuft. Und dann sind wir bei einem Punkt, das ist dann auch wieder eine Form von Delegation. Ich bilde meine Meinung aufgrund von anderen Meinungen und das ist auf dem Parteitag auch extrem natürlich, wenn dort Leute kommen, die gut reden können und am Mikrofon eine flammende Fürrede halten, dann kann es damit sein, dass sie damit über das Für und Wider eines Antrages entschieden haben und Leute danach aufgrund dieser einen flammenden Rede dafür oder dagegen stimmen. Im Liquid ist das halt transparent. Im Liquid sehe ich ganz klar, ich stimme übrigens so ab wie der, weil ich dem vertraue. Auf dem Parteitag sieht man es nicht und deswegen wird immer so getan, als gäbe es das nicht. Aber gerade wenn man Wahlhelfer war, sieht man, dass teilweise ganze Tische gleich abstimmen. Und wenn man sieht, wie die Karten hochgehen, manche Karten gehen etwas früher hoch, manche ein bisschen später, das hat man vor Ort auch, um schon mal in den Delegationspunkt reinzuspulen.
Ah, den Delegationsteil würde ich ganz gerne mal noch ausklammern für nachher. Aber du wirst es vielleicht überrascht sein. Du hast zu dem Bundesparteitag vollkommen recht. Ich gebe dir vollkommen recht. Die Beschlüsse auf Parteitagen glänzen auch nicht gerade von Qualität. Das ist exakt das Problem, das wir haben in dieser Partei, dass wir uns zu wenig mit den Inhalten beschäftigen, die wir dann beschließen wollen. Und dieses Problem müssen wir dringend lösen. Das lösen wir schon auf Parteitagen nicht. Sollten wir aber verdammt noch mal und endlich mal tun. Das Problem löst sich allerdings nicht, indem wir dann nicht nur die 30 Beschlüsse auf dem Parteitag beschließen, sondern alle 700, die wir im Antragsbuch haben. Stattdessen haben wir dann eben 700 Anträge, mit denen sich kaum jemand befasst haben, statt 30. Das ist eben genau mein Punkt. Wir müssen Prozesse finden, wie wir uns mit Politik beschäftigen können und auch ein bisschen tiefergehend mit Politik und Sachen abwägen und unterschiedliche Meinungen einsammeln zu politischen Ideen. Und das findet momentan kaum statt. Deshalb finde ich auch, ist das Thema SMV eigentlich völlig der falsche Ansatz. Also sprich, es geht am Problem vorbei. Ich hätte gerne ein Liquid Feedback. Ich bin nämlich jemand, der möchte gerne Liquid Feedback weiter nutzen, nur unter anderen Voraussetzungen, mit dem wir uns mehr oder besser mit politischen Inhalten beschäftigen können zwischen Parteitagen, um darüber nachzudenken, um zu präsentieren, um Sachen abzuwägen, auch um zu diskutieren. Das brauchen wir nämlich tatsächlich. Und dann können wir nämlich auch bessere Beschlüsse fassen. Das haben wir aber nicht. Und das werden wir, wenn man die Sachen, die jetzt aktuell im Liquid Feedback laufen, einfach zu Beschlüssen erklären, werden wir das auch nicht kriegen. Das Einzige, was wir dadurch kriegen, ist mehr schlechte Beschlüsse. Deshalb ist es aus meiner Sicht, ja, eine falsche Prioritätensetzung, die dort gemacht wird.
Ich sehe das als nicht so ein großes Problem an. Ich sehe im Moment das ein viel größeres Problem, dass wir einfach nicht vorankommen. Wir haben großartige Anträge, die nicht abgestimmt werden. Die SMV, die wir jetzt in Mecklenburg-Vorpommern haben, die ist auch gar nicht, wo wir schon Parteitagsbeschlüsse vollständig ersetzen wollen. Das heißt, Programm und Satzung machen wir darüber auch nicht, sondern wir machen nur Positionspapiere. Und bei Positionspapieren bin ich der Meinung, da kann es gar nicht genug von geben, weil wir haben zu so vielen Dingen noch keine Position. Und Positionspapier ist auch nichts, was man jetzt ein halbes Jahr lang reifen lassen muss, um es dann irgendwann abzustimmen. Und dann muss auch dort geht man wieder Kompromisse ein zwischen viele, viele Leute arbeiten daran und es wird beständig verbessert und irgendwann hat man eine Abstimmung und ein Großteil der Partei ist dann dafür. Oder einige Leute setzen sich zusammen, schreiben ein Positionspapier, holen sich ein, zwei Anregungen und dann wird es abgestimmt in einem Themenbereich, wo nicht jeder Mitglied ist, weil nicht jeder sich mit diesem Thema beschäftigen möchte oder weil er da Zeit zu hat. Und dann hat man dort eine offizielle Aussage. Und da glaube ich, dass es schwierig ist, dort einen Punkt zu finden. Und ich finde es, also einen Punkt zu finden, wo man sich dabei wohlfühlt, dass man dann dieses Chaos hat. Aber wenn wir uns diesem Chaos verweigern und wenn wir sagen, wir gehen dieses Problem nicht an, dann haben wir irgendwann das Problem, dass wir noch mehr Fraktionen haben mit noch mehr Mitarbeitern, mit noch mehr bezahlten Politikern und die Basis irgendwann überhaupt nichts mehr zu sagen hat, weil Positionspapiere niemanden interessieren, weil im Zweifel das Hauptstadtstudio sich einfach den innenpolitischen Sprecher der Piratenfraktion im Bundestag holt und dann erklärt der uns einfach, was wir zum Thema Überwachungskameras zu sagen haben. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir diese Strukturen jetzt finden. Und ich habe kein Problem damit, wenn dieses Experiment scheitert. Deswegen finde ich das wichtig, dass Landesverbände wie wir das mal ausprobieren. Aber dieses Totreden zu sagen, dass die Beschlussflut zu minderwertigen Positionspapieren oder so führt, das sehe ich im Moment nicht, weil wir wirklich dort in die Glaskugel reingucken und sagen, so wie es jetzt im Liquid läuft, wird es dann weiterlaufen. Und das sehe ich im Moment nicht so.
Echt? Ich denke, dass es schlimmer wird, also viel schlimmer. Wenn man sich jetzt die 700 Anträge irgendwie für den Bundesparteitag anguckt, davon war ein Großteil gar nicht im Liquid. Wenn die alle auch noch mit ins Liquid kommen und dann noch mehr, die irgendwie scharf drauf sind, jetzt Beschlüsse zu haben, dann wird es ja noch viel mehr. Die Menge wird einfach gar nicht mehr beherrschbar sein. Es wird sich dann am Ende halt hauptsächlich auf die Delegation konzentrieren. Da können wir dann halt nachher eine schöne Überleitung draus machen. Und das Problem, das wir halt haben werden, ist, dass verdammt wenige Leute diese ganzen Sachen kennen werden, die wir dann beschließen. Und dann überhaupt nur ein winziger Bruchteil der Partei überhaupt weiß, was wir überhaupt beschlossen haben. Das finde ich völlig unsinnig. Und noch ein kleines Ding zu dem Thema Positionspapiere. Also der einzige Unterschied zwischen dem Positionspapier und dem Parteiprogramm ist de facto, wo es nachher steht, wo es dokumentiert wird. Wenn wir ein Positionspapier verabschieden, das die Parteiposition zu dem Thema festlegt, dann ist das die Parteiposition zu dem Thema. Wenn wir das nach außen kommunizieren, an die Presse, an die Wähler, Flyer schreiben oder sonst was, dann ist das unsere Position. Es interessiert kein Mensch, ob das als Positionspapier oder als Parteiprogramm verabschiedet wurde. Also was wir dann hier machen in der SMV, auch wenn die nur Positionspapiere macht, ist die Politik unserer Partei festlegen und nicht weniger.
Okay, du hast gerade schon gesagt, du möchtest, dass wir die Überleitung zum Thema Delegation dann mal nehmen. Die würde ich jetzt ganz gerne auch nehmen. Das wäre nämlich so der letzte ganz große Punkt und ich glaube, dass ihr da sicherlich noch etwas länger drüber diskutieren werdet. Ich habe hier noch aufgeschrieben, ja, zum einen Delegation, dann mit die verbunden die Kettendelegation, damit auch ein gewisses Machtungleichgewicht und dadurch dann halt auch ja vielleicht nicht so eine hohe Akzeptanz. Nils, hol mal zum Rundumschlag aus.
Ja, das wird leider sehr kurz ausfallen, weil ich auch da das Problem nicht sehe. Eine Delegation ist ein Ausdruck von Vertrauen, beziehungsweise ein Ausdruck von, ich werde genauso abstimmen, wie der dort drüben abstimmt. Sie wurde angedacht, dass ich aufgrund meines eigenen Zeit- und Interessenbudgets dafür sorgen kann, dass Meinungen, die in meine Richtung gehen, aber jetzt nicht im konkreten Fall von mir getroffen werden, nicht verpuffen. Das heißt, dass ich ausdrücken kann, wo die Reise hingehen soll, aber einfach nicht das Zeitbudget habe, das zu tun. Dass sich diese Macht am Ende irgendwo konzentriert, ist absolut normal. Ich habe dort das im Liquid mal angesehen. Wir haben dort eine Pareto-Verteilung. Das heißt, einige wenige, das ist so zwischen 10% und 18% der Mitglieder, arbeiten überhaupt an Anträgen. Der Rest ist einigermaßen passiv, stimmt höchstens mal ab. Das ist vollkommen normal, weil nicht jeder dort Zeit und Lust für hat. Und dann ist es vollkommen normal, dass sich die Macht am Ende dort konzentriert, wo die Leute Anträge stellen. Das ist ein sozialer Effekt und wir können jetzt entweder damit umgehen, indem wir sagen, warum ist das so und lasst uns das so transparent wie möglich machen. Oder man kann versuchen, das über Software einzuschränken, aber das finde ich, ist ein Eingriff in die Demokratie, denn es ist meine Freiheit, meine Stimme zu delegieren. Und ich finde es schwierig, wenn mir jemand diese Freiheit nehmen möchte, mit dem Argument, dass damit Schindluder getrieben werden kann. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern in der Geschäftsordnung drinne, dass Delegationen nach einem halben Jahr verfallen. Das heißt, wenn Mitglieder sich ein halbes Jahr im System nicht angemeldet haben, die ein- und ausgehenden Delegationen auf inaktiv gesetzt werden, beziehungsweise das Mitglied auf inaktiv gesetzt werden. Da könnte man jetzt vielleicht über den Zeitraum diskutieren. Aber ich finde, wenn ich die Willenserklärung abgebe, dass jemand für mich abstimmt, dann hat man das als Außenstehender zu akzeptieren. Das ist meine Meinung und ich finde Kettendelegationen dort auch nicht schlimm, weil als derjenige, der die ursprüngliche Delegation gegeben hat, drücke ich aus, ich vertraue dieser Person, mich bei dieser Abstimmung zu vertreten. Und wenn diese Vertretung so aussieht, dass diese Person das weitergibt, dann habe ich als der Ursprüngliche, der die Delegation gegeben hat, an dieser Stelle keinen Punkt, das zu kritisieren, weil ich habe mich aus diesem Prozess dort schon verabschiedet. Gleichzeitig bleibt es transparent, ich kann es überprüfen. Und ich kann jederzeit meine Delegation ändern und ich kann auch jederzeit selber abstimmen. Das heißt, ich habe dort ein ziemliches Maß an Freiheit und ich möchte mir diese Freiheit nicht nehmen lassen. Das ist meine persönliche Meinung und ich weiß, dass wir hier fundamental auf der anderen Seite stehen. Aber ja, darüber lässt sich jetzt vornehmlich streiten. Aber ich glaube, es ist schwierig zu sagen, dass objektiv das eine oder das andere richtig ist.
Wir müssen ja auch nicht unbedingt auf einen Nenner kommen heute Abend, aber ich glaube, dass wir da ganz gut informieren können. Street Talk, dein Einsatz.
Ja, ich fange mal an mit dem Thema, dass man dir eine Freiheit nehmen will. Wir reden hier über ein System, das geschaffen wird, um Beschlüsse zu fassen. Ein System bietet verschiedene Möglichkeiten, was ich mit dem System machen kann, und produziert daraus dann irgendeinen Output. Jede Systementscheidung nimmt dir Möglichkeiten oder gibt sie dir. Das ist im Grunde trivial. Also man designt sein System so, wie man es für richtig hält. Und wenn man es für richtig hält, dort Delegation zu ermöglichen, dann gibt es die Möglichkeit. Und wenn man es nicht für richtig hält, dann gibt es sie eben nicht. Man kann sich jetzt noch irgendwie tausend andere Dinge ausdenken, die es in dem System aktuell nicht gibt, die dir irgendwelche Freiheiten wegnehmen, weil du es nicht machen kannst. Das ist einfach, es ist einfach normal bei Systemen, dass es die Möglichkeiten gibt und Möglichkeiten nicht gibt. Deswegen nimmt dir auch niemand irgendwelche Freiheiten weg, sondern man denkt darüber nach, wie das System sinnvoll gestaltet ist und welche sinnvollen Eingabemöglichkeiten man dazu schafft, um eben sinnvolle Ergebnisse am Ende zu kriegen. Zu dem Thema auf dem Parteitag heben Leute Karten wie andere Leute. Ja, das tun Leute oft. Das ist allerdings was fundamental anderes als das, was in Liquid Feedback mit den Delegationen passiert. Auf dem Parteitag kriegt man normalerweise einigermaßen mit, um was es geht, was gerade irgendwie das Thema ist. Man überlegt sich, wer kennt sich da aus und wem will ich da irgendwie seine Abstimmung imitieren. Und dann guckt man an, wie der abstimmt und stimmt auch so ab. Und dann weiß man, okay, man ist da jetzt dafür, weil der findet das gut und wenn der das gut findet, finde ich das auch gut. Das ist ein Liquid Feedback fundamental anders. In Liquid Feedback suchst du dir irgendeinen aus und gibst dem eine Delegation. Also du musst ein bisschen unterscheiden, gibt drei verschiedene Arten von Delegationen. Aber bei den globalen und bei den Themenbereichsdelegationen suchst du dir einen aus und gibst dem pauschal eine Delegation für alle Themen, die es eben betrifft. Sprich bei Globaldelegationen für alle. Du weißt am Ende nicht mal, worüber der abstimmt, außer du guckst aktiv nach und nimmst dir eben die Zeit, die du halt vielleicht gar nicht hast, und weißt es eben nicht, worüber der abstimmt. Du weißt noch nicht mal, worum es geht. Du weißt noch nicht mal, dass er überhaupt abstimmt und du weißt auch gar nicht, ob er abstimmt. Du weißt nicht, ob er nicht selber abstimmt, sprich, ob er nochmal irgendjemand ganz anderen abstimmen lässt. Du weißt eigentlich gar nichts, außer du guckst eben aktiv nach. Auf dem Parteitag ist es eben sichergestellt, dass du aktiv nachguckst, weil du eben ja gucken musst, wie der andere abstimmt, wie den auch den richtigen ausgucken musst. Ich sehe da echt gigantische Unterschiede. Dieses Vertrauen, wovon immer die Rede ist bei den Delegationen, halte ich für eine völlig diffuse Sache. Politische Willensbildung passiert sehr viel über solche Geschichten wie Vertrauen und man findet irgendjemand gut, hat von dem schon mal was gehört und glaubt, er ist irgendwie klug und kompetent auf dem Gebiet und dann schließt man sich da halt an. Diese Sachen gehen allerdings alles durch den eigenen Kopf. Man hört sich das irgendwie mal an, was der gesagt hat und gleicht das ab mit der Abstimmung und überlegt sich, trifft das überhaupt zu auf die Abstimmung. Es gibt zum Beispiel im Liquid Feedback irgendwie den Themenbereich Digitales, Datenschutz und irgendwie Urheberrecht oder so ähnlich. Es gibt irgendwie Leute, die beschäftigen sich bei uns mit Urheberrecht. Und dann gibt es Leute, die sagen, jawohl, dem vertraue ich im Thema Urheberrecht, der kennt sich da total gut aus, dem gebe ich meine Delegation. So, und dann kommt da irgendeine Abstimmung zum Thema Datenschutz und der Urheberrechtsmensch hat hunderte Delegationen bei dem Datenschutzthema. Kann man dagegen vorgehen, indem man sich die Abstimmung anguckt und sieht, oh, da habe ich jetzt den Urheberrechtsmensch delegiert, das ist aber ein Datenschutzthema, da muss ich hier umdelegieren. Macht allerdings fast niemand, weil das Delegationen als Lösung angeboten werden, sich Zeit zu sparen. Es wird als Lösung angeboten, dass man an jemanden delegiert und der kümmert sich drum und dann braucht man selbst nichts mehr tun. Deshalb wird da auch kaum jemand hingehen und bei jeder Abstimmung gucken, passen die Delegationen noch, sind es die richtigen, ist er auch wirklich kompetent in dem Thema, wird nicht passieren. Und von dem her wird dieses Vertrauensgeschichte halt völlig diffus und meiner Meinung nach auch irgendwie weitestgehend entwertet. Es macht so einfach keinen wirklichen Sinn. Und wenn man eben die Transitivität noch dazu nimmt, dann macht es erst recht keinen Sinn mehr, weil dann überhaupt nicht mehr die Leute abstimmen, denen man überhaupt vertraut, sondern irgendwer, was vielleicht irgendwie der Vertraute vom Vertrauten vom Vertrauten ist. Und dieses ganze Konzept mit den Themendelegationen und den Themenbereichsdelegationen, dass man sich überlegt, wer ist kompetent, wer ist nicht kompetent, fliegt dadurch auch irgendwie völlig vom Senkel, weil wenn diese Kettendelegation irgendwie zwischendrin die Stimme dreimal global weitergegeben wird, dann kann man das halt völlig in die Tonne knicken mit dem Thema hier, der Kompetenz hat und der Experte ist, kriegt die Stimmen. Findet de facto so nicht statt. Kann man sich auch im Bundesliquid angucken. Man kann, wenn man sich da ein bisschen Mühe macht, kann man ja gucken, wo die Delegationen landen. Es gibt Leute, bei denen sieht man relativ offensichtlich, dass die eben viele Delegationen haben, weil die sich in irgendeinem Thema engagieren. Es gibt allerdings auch einen Haufen anderer Fälle, wo man sich fragt, warum zum Geier die Person jetzt da so viele Delegationen. Und wenn man sich das dann genau anschaut, sieht man eben so die Globaldelegation und wie es dann kreuz und quer durch irgendwelche Kicken durchgeht. Und am Ende haben Leute riesiges Stimmgewicht, aus welchen Gründen auch immer. Und ich finde, das ist kein tragfähiges Konzept, um Macht zu verteilen in einer Entscheidungsplattform von einer Partei.
Möchtest du nochmal darauf eingehen, Nils?
Ja, auch jetzt ist wieder die Frage, was die Alternative ist. Ich bin da jetzt so vom Pragmatismus getrieben, dass ich einfach sage, was ist die Alternative? Wir haben auf dem letzten Bundesparteitag an die 30 Anträge hinbekommen. Ja, das ist die Alternative, dass wir halt aus 700 Anträgen uns 30 überlegen, wo dann ein paar Prozent der stimmberechtigten Mitglieder der Partei vor Ort sind und das einfach mal für das nächste halbe Jahr definieren, was die Politik ist. Das ist eine andere Form von Machtkonzentration. Und auch bei dieser Machtkonzentration kann man sich ansehen, wie viele Leute stellen Anträge, verglichen mit wie vielen Leuten gehen mal ans Mikrofon, verglichen mit wie vielen Leuten sitzen einfach nur da. Und auch dort habe ich wieder dieses Gefälle von Aktivität beziehungsweise von Teilnahme. Und ja, dieses ist das andere Extrem, über das wir reden. Und auch dort, ich sehe kein Problem damit, wenn ich meine Stimme delegiere, wenn damit danach dann irgendetwas passiert, wo ich die Möglichkeit habe, das nachzuvollziehen. Das meine ich mit der Freiheit. Ich habe die Möglichkeit, es ist auch ein freier Wille, dass mir das am Ende herzlich egal ist, was mit meiner Stimme passiert. Das kann man so sehen. Und jetzt ist die Frage, ob man das System jetzt so anpassen soll, dass das eben, dass ich daran gehindert werde, meine Stimme vermeintlich unkontrolliert durchs Liquid wandern zu lassen, über 20, 30 Delegationen um die Ecke. Das ist eine Entscheidung, die man treffen muss, wenn man sich überlegen möchte, wie wir dafür sorgen, dass wir in einer Gruppe als Basisdemokratie beschlussfähig bleiben wollen und Beschlüsse fassen, die danach ja bindend sind. Und uns ist bisher noch nichts Besseres eingefallen als der Parteitag. Und ich kann nochmal nur über unseren Landesverband sprechen. Das Liquid dort ist einigermaßen repräsentativ, wenn man sich ansieht, was auf Parteitagen passiert. Wir haben ein paar Leute, die Anträge stellen, die dann auf Parteitagen eher abgestraft werden. Das hat aber manchmal eher persönliche Hintergründe. Aber ansonsten kann man sehen, was dort durchs momentan nicht bindende Liquid, wo auch lange nicht alle Leute, die wollen, einen Account haben, was dort mit großer Mehrheit durchgeht, geht auch auf dem Parteitag durch. Und was dort mit großer Mehrheit abgelehnt wurde, hat auch im Parteitag keine Chance. Also in kleineren Sachen mag das gehen, aber nochmal, und das wissen alle, die sich das mit den Delegationen mal angesehen haben, dass dort eine sehr hohe Konzentration in den Landesverbänden herrscht, die sehr liquid-affin sind, und dass es wenig bis gar keine Globaldelegation oder Delegations-Superdelegierte gibt, wo Liquid nicht so sehr benutzt wird. Und hier muss man halt in den Landesverbänden anfangen oder in den Kreisverbänden und das so nach und nach oben ziehen, dass sich das halt entkrampft und dass das diese Konzentration halt nicht mehr so sehr auf einzelne Personen in Landesverbänden sind, sondern dass diese Konzentration über das ganze Bundesgebiet hinweg ist und man dann nicht mehr als einen der Riesenkritikpunkte sieht, dass sich regional so aufteilt. Weil ich glaube, das ist einer der größeren Probleme, die ich dort sehe, dass das die Liquid-Meinung im Moment eine sehr Berliner Meinung ist.
Man kann das Thema auch andersrum angehen und die Delegationskonzentration so weit runterziehen, bis sie überall gleich sind, also dort, wo sie momentan hoch sind. Das ließe sich ganz einfach dadurch machen, indem man die Dinge abschafft, dann ist es gleich verteilt. Kann gleich nochmal mein Konzept, also oder was heißt mein Konzept, mein Alternativvorschlag, was man denn stattdessen machen könnte, nochmal ausführen. Das würde allerdings einen kleinen Moment dauern. Deshalb möchte ich vorher nochmal eben auf die Repräsentativität eingehen. Du hast es auch schon kurz angesprochen. Das mag sein, dass es bei euch im Landesverband ganz gut übereinstimmt mit dem mit den Mitgliederversammlungen. Im Bund ist das aber definitiv absolut nicht so. Also bei jeder Gelegenheit, wo man mal irgendwie einen Vergleichswert oder so hatte, wo es irgendwie gleichzeitig noch eine Lime-Survey-Umfrage gab oder sowas, sieht man gigantische Unterschiede. Selbst beim Bundesparteitag. Normalerweise sollte man ja annehmen, wenn man eine Umfrage macht in der Partei vor einem Parteitag und stellt die gleiche Sache am Parteitag zur Abstimmung, dann sollte wenigstens meistens oder fast immer das gleiche Ergebnis rauskommen. Aber die Unterschiede sind teilweise echt ziemlich groß. Und es hängt erstens mal eben mit der verschiedenen starken Nutzung in verschiedenen Kreisen der Partei zusammen, aber eben auch vor allem sehr, sehr stark mit den Delegationen. Es ist ja leider nicht so, dass irgendwie die Delegationen bei den Experten landen. Man kann das ein bisschen genauer angucken. Ich habe vorhin schon von dem Liquid Feedback Flügel gesprochen. Es gibt da auch mehrere Abstufungen. Also wenn man sich das genau anguckt und die Leute genau anguckt und das immer einen längeren Zeitraum beobachtet, fallen dann quasi mehr oder weniger immer wieder die gleichen Nasen auf. Die sind auch nicht alle aus demselben Landesverband, nur mal so nebenbei bemerkt. Sie sind größtenteils aus Berlin, aber es gibt auch ein paar Vereinzelte von woanders. Es sind aber meistens die Leute, die sehr, sehr Liquid-Feedback-affin sind und die das Thema auch bewerben, die öffentlich dafür eintreten, die öffentlich auch für Delegationen werben. Diese Leute sind häufig auch die, wo sich die Delegationen dann eben ansammeln, beziehungsweise die teilweise gegenseitig dann halt die Haufen zuschieben, wenn man es mal so formulieren will. Und darum ist das Liquid Feedback im Bund, also ich würde sagen, es ist völlig unter Kontrolle des Liquid Feedback Flügels, um es jetzt mal ein bisschen drastisch zu formulieren. Und meine Sorge ist halt wirklich, ob sich das überhaupt jemals auflösen lässt. Also ich glaube nicht, dass es sich dadurch auflösen lässt, dass man in weniger Liquid Feedback affinen Landesverbänden halt dafür wirbt und sagt, ja, bitte nutzt doch jetzt die Delegation auch mal, es ist gut für euch, glaubt es mir einfach. Ich glaube nicht, dass sich das so lösen wird. Ich glaube, dass wir am Ende, wenn wir Liquid Feedback Beschlüsse verbindlich haben, einen Parteiflügel haben werden, der die Beschlüsse für die Partei fasst. Das ist eine meiner größten Sorgen, die ich da in dem Thema zurzeit habe.
Okay, an der Stelle würde ich dich unterbrechen. Du hattest gerade gesagt, du hast noch eine Idee, die du gerne noch anbringen würdest. Wie sieht die denn aus?
Also es sind einmal zwei Dinge. Es ist einmal, wir müssen die Arbeit zwischen den Parteitagen verbessern, was ich vorhin schon gesagt habe. Und wir müssen unsere Parteitage besser hinkriegen. Also so, wie wir unsere Parteitage aktuell machen, das hat überhaupt keine Zukunft. Ich glaube, da gibt es auch nicht viele, die das so ständig wiederholen wollen. Für die Arbeit zwischen den Parteitagen gibt es schon gute Ansätze inzwischen. Es macht aktuell dieses Wiki-Arguments ein bisschen die Runde, was, glaube ich, vielleicht ein bisschen helfen könnte, unsere inhaltliche Arbeit ein bisschen zu vertiefen. Ich habe so ein ähnliches System auch mal angefangen zu programmieren, aber nie so wirklich 100% zu Ende gebracht. Was ich gerne mit Liquid Feedback machen würde, ist eine ordentliche Pseudonymisierung da drin einbauen. Das Schöne ist nämlich, wenn man gar nicht erst anfängt, damit Beschlüsse zu fassen, dann kann man auf einige Anforderungen verzichten. Kann zum Beispiel auf die Überprüfbarkeit einigermaßen verzichten. Wenn man dieses System dafür nutzen will, dass sich Leute mit Politik beschäftigen, mit den Themen beschäftigen, dann kann man dort die Pseudonymisierung stärken. Es gibt schon ziemlich lange die Idee eines Zweitaccounts, der kein Stimmrecht hat. Hätte den Vorteil, dass man eben einen Account mit Stimmrecht nur zum Abstimmen nutzen kann und mit einem zweiten Account, mit dem man dann eben mit seinem richtigen Namen oder seinem Nick auftritt, dann eben Initiativen schreiben kann und Anregen schreiben kann und so weiter. Wenn man das aktuell mit einem Pseudonym tut, dann geht das keine 2 Wochen und man ist entlarvt quasi oder man kann zugeordnet werden. Ich habe mir sogar mal den Spaß gemacht mit einem, der wirklich gar nichts einstellt, der nur abstimmt, dem zu depseudonymisieren, rein anhand seiner Abstimmung. Also es kann klappen, wenn man ein bisschen was über jemanden weiß. Aber wenn man den Datenschutz verbessern würde, würde man mehr Leute in das System reinkriegen, meiner Meinung nach. Wenn man die Delegation komplett streichen würde, würde man meiner Meinung nach auch mehr Leute reinkriegen und hätte eigentlich keinen wirklichen Nachteil. Weil für ein System, das vor dem Parteitag für Politikarbeit da ist, ist es auch nicht so wichtig, wenn irgendwie zu einem Orchideenthema nur die Leute arbeiten, die zu dem Orchideenthema halt irgendwie Interesse haben. Das wäre an der Stelle nicht so wichtig, weil der eigentliche Beschluss eher auf dem Parteitag gefasst wird. Auf dem Parteitag würde ich drastische Antragshürden einführen. Wir haben auch im letzten Parteitag beschlossen, dass jeder Programmantrag 5 Antragsteller haben muss. Ich würde das auf mindestens 100 Unterstützer erhöhen. Hätte den Vorteil, dass Leute ihre Anträge früh bekannt machen müssen und gezwungen sind, diese zu bewerben und Unterstützer zu finden. Und alles, was es nicht schafft, dass sich einigermaßen viele Leute damit beschäftigen, würde gar nicht erst auf der Tagesordnung landen. Das würde die Menge deutlich reduzieren, die wir bearbeiten müssen vor dem Parteitag. Und die Sachen, die wir dann noch bearbeiten, die machen dann auch wirklich Sinn, die zu behandeln und die können wir dann auch wirklich verabschieden. So ein System könnte man bauen mit Hilfe der Piraten-ID. Das ist im Prinzip eine gepimpte Antragsfabrik mit Piraten-ID, dass sich halt nicht jeder 100 Accounts da klicken kann. Man braucht dort nicht die hohen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, die man in einer SMV erfüllen müsste, weil dieses System auch keine Beschlüsse fasst, sondern nur dabei hilft, Sachen auf die Tagesordnung zu bringen. Und wenn sich da jemand irgendwie 100 Sockenpuppen schafft, um seinen Dummfugbeschluss da auf die Tagesordnung zu kriegen, dann wäre auch ein Parteitag halt abgelehnt. Wäre nicht so tragisch. Also der größte Vorteil ist eben, dass früh Anträge bekannt gemacht werden müssen, damit man eben Zeit hat, Unterstützer zu sammeln. Bei Anträgen, die sowieso super sind, die kriegen die Unterstützer auch schnell. Dass wir gezwungen werden, uns mit Politik zu beschäftigen und alles, wo das nicht klappt, eben nicht unseren Parteitag verstopft. Dann könnten wir nämlich auf dem Parteitag am besten die Tagesordnung bestimmen mit irgendeinem Tool mit Präferenzverfahren, sprich dass Konsensanträge nach vorne spült. Dann könnten wir jede Menge Konsensanträge erstmal abstimmen. Die Leute wüssten, worum es geht. Wir hätten viel bessere Parteitage, könnten viel mehr Beschlüsse fassen und hätten dieses Antragsstauproblem in der Form, wie wir es jetzt haben, nicht mehr. Also ich würde das für einen gangbaren Weg halten, unsere Parteitage eben drastisch zu verbessern und sogar unsere politische Arbeit zu verbessern. Ist aber natürlich nicht kompatibel mit dem Gedanken, Liquid Feedback beziehungsweise überhaupt ein Online-Abstimmungssystem zwischen die Parteitage zu lagern. Das ist nicht so wirklich kompatibel, aber es ist eben meine Alternative dazu.
Möchtest du da darauf antworten, Nils?
Ich habe eine ganze Weile mitgemacht und habe gedacht, ja, da könnte man drüber nachdenken. Aber wenn du dann sagst, dass die Art und Weise, wie ich auf diese 100 Unterstützer komme, dann auch schon wieder egal ist, weil das macht man dann irgendwie, aber das muss nicht überprüfbar sein. Und ich Liquid eigentlich dann nur dafür nutze oder Wiki-Arguments oder irgendein System nur dafür nutze, um gemeinsam an einem Text zu arbeiten, vielleicht ein bisschen strukturierter. Ich finde Wiki-Arguments sehr interessant. Aber es letztlich darauf hinausläuft, dass ich eine sehr hohe, nicht überprüfbare Hürde auf den Bundesparteitag draufpropfe und dann trotzdem nochmal 2x im Jahr mit einer Zeit- und Geldelite quer durchs Land fahre. Ich sehe im Moment, wie hoch das Gejammer ist, wenn die SMV-Con jetzt in Rostock ist, von Leuten aus Süddeutschland. Andersrum ist es bisher bei jedem Parteitag gewesen, dass wir unglaublich viel reisen müssen und das macht nicht jeder mit. Das ist eine Art und Weise, wie man den Status quo vielleicht ein bisschen besser bekommt. Aber darum geht's bei der SMV nicht. Bei der SMV geht's darum, schnell beschlussfähig zu werden. Und nicht beschlussfähig, indem ich unglaublich hohe Hürden mache und sage, nur wer diese Hürden nimmt, der ist dann auch gut genug, um auf dem Parteitag abgestimmt zu werden. Sondern es geht darum, schnell und mit den Mitteln, die wir heute schon haben, zu einer Beschlussfassung zu kommen. Weiterhin bezweifle ich, dass Parteitage besser werden, wenn man vorher sieht, weil die Anträge nicht notwendigerweise besser werden. Es wird, also man kriegt vielleicht den ganzen Schrott raussortiert, wo man noch nicht mal 100 Leute findet, die das unterstützen. Aber ich glaube, wir werden auch dann noch GO-Schlachten haben und werden uns dort ziemlich an die Haare gehen. Und spätestens, wenn irgendwie das Gefühl hochkommt, dass da mit Sockenpuppen das Quorum erreicht wurde, dann ist das auch angegangen. Ich bin der Meinung, wir brauchen diese Verbindlichkeit so früh wie möglich. Und es bringt in meinen Augen nichts, an den Bundesparteitagen rumzudoktern und uns dann trotzdem nur noch zweimal im Jahr zu treffen. Das skaliert einfach nicht, um schnell eine Antwort zu finden.
Okay.
Eins hätte ich noch.
Ja, aber ganz kurz, weil ich glaube, wir sind von der Zeit her jetzt tatsächlich schon recht weit und ich glaube, da könnten wir nochmal eine separate Diskussion drüber machen. Mache ich gerne mit euch, wenn ihr da Bock zu habt. Von mir aus gern nochmal. So lange jetzt.
Ja, also die Hürden, hast du ja auch schon gemeint, finde ich nicht so hoch. Also ein Antrag, der keine 100 Unterstützer in beliebiger Zeit vor dem Parteitag findet, der stiehlt uns auf dem Parteitag nur Zeit, kein Weg. Ich würde sogar fast sagen, man kann da mit der Hürde spielen und vielleicht sogar auf 200 irgendwann mal erhöhen. Das ist ein bisschen eine Frage des Experimentierens. Aber was mir noch wichtiger ist, das Thema, du sprichst von Zeit- und Geldelite für den Parteitag. Ein Parteitag hat Hürden, die sind nicht unbedingt klein, das stimmt. Wenn ich gerade an Bundesvorstand auf die Idee komme, einen Parteitag auf einen Arbeitstag zu legen, sind die allerdings halbwegs machbar. Das Problem ist, eine SMV ist nicht ohne Hürden. Also wenn du online abstimmst, dann hast du nicht keine Hürden mehr, du hast nur einfach andere Hürden. Das darf man nicht vergessen. Also gerade vor allem das Thema Datenschutz ist für viele Leute eben eine sehr große Hürde. Wenn sie da irgendwie mit Klarnamen oder zumindest mit enttarnbarem Pseudonym teilnehmen wollen, ist sehr wohl eine Hürde auch für Leute. Es ist nur eine andere Art von Hürde. Auch die Menge der Beschlüsse, die eben damit dann möglich werden, was ja auch gewollt ist, was wir vorhin schon angesprochen haben, ist eine Riesenhürde. Ich kann mir auf einen Parteitag, kann ich mir ein halbes Jahr vorher mein Wochenende planen. Es kann sein, dass es mit Terminen kollidiert, die ich nicht ändern kann. Dann ist es schlecht. Okay, das ist ein riesen Nachteil von den Parteitagen, das sehe ich ein. Aber in den meisten Fällen, für die meisten Leute wird es einigermaßen planbar sein, dieses Wochenende zu nehmen und dann eben vorher irgendwann mal zu gucken, sich ein bisschen mit den Anträgen zu beschäftigen. In der SMV, diese ganzen 700 Anträge oder dann womöglich noch mehr, wenn dann irgendwie jeder sein Ding durchbringt, da reinbannen, macht eine Riesenmenge an Dingen, mit denen man sich befassen muss. Und wenn man sich nicht damit befasst, dann ist man einfach seinem Stimmrecht quasi mehr oder weniger beraubt. Dann kann man darüber nicht mitbestimmen. Das ist auch eine Riesenhürde. Und ich würde sogar fast behaupten, das hilft der Zeitelite viel mehr, als es der Parteitag aktuell tut. Weil mit dem ganzen Zeug sich beschäftigen kann wirklich nur noch die Zeitelite. Und wenn man dann irgendwie mit Delegationen noch dazukommt, kriegt die Zeitelite noch mehr Stimmgewicht obendrauf. Und dann sind die anderen erst recht raus. Wenn ich irgendwie permanent dann irgendwie mit abstimmen kann, bekommt er keine Delegation und hat dann erst recht nichts mehr zu melden. Also die Hürden sind andere, aber zu behaupten, der SMV hätte mal die Hürden abgeschafft, das ist meiner Meinung nach nicht richtig.
Okay, sollen wir es so stehen lassen?
Also ungern, also ein Parteitag ist ein Wochenende und wenn ich dieses Wochenende verpasse, dann ist das mein Problem. Wir haben eine Antragsfrist, die ist momentan so, dass ich auch nur den Monat vorher weiß, um welche Anträge es geht. Und dadurch ist das sehr komprimiert. Also es ist nicht meine freie Entscheidung, wann ich mich um Politik Gedanken machen kann. Über die SMV hat man, also diese 700 Anträge, die da immer genannt werden, die werden über das Jahr verteilt. Das ist jetzt nicht so, dass ich an einem Tag über 700 Anträge abstimme, sondern das ist über das Jahr geglättet und hat nicht so diese zwei Peaks über das Jahr. Und auch im Liquid gibt's Quoren. Das heißt, die Schrottanträge, die wir da haben, auch im Liquid kann ich dafür sorgen, dass ich Dinge, die nicht 10 oder 20 oder 30% der Leute überhaupt im Ansatz überzeugen oder interessieren, so darüber abstimmen. Also ich finde, in einer Partei, die das Internet so in den Genen drin hat, ist es schwierig zu sagen, dass jetzt ausgerechnet eine Online-Plattform mehr Leute ausschließt, als dass wir reisen müssen. Ich hatte schon gesagt, wir haben auch behinderte Mitglieder, als das ein Beispiel, für die einfach Reisen nicht möglich ist. Und ich finde es jetzt schwierig, wenn man dann als die Mittel, die man machen kann, um das zu erleichtern, wie zum Beispiel Delegation, dass das grundsätzlich abgelehnt wird. Also es ist schwierig und ich möchte das jetzt einfach nur nicht unwidersprochen lassen und möchte nochmal einmal daran erinnern, als Flächenland sieht man das vielleicht anders. Deswegen sind wir in Mecklenburg-Vorpommern dafür. Und ich möchte jetzt auch meinen letzten Wortbeitrag noch für schamlose Werbung nutzen. Am Wochenende ist in Rostock die SMV.com. Am Samstag und am Sonntag. Es wird auf der Webseite auch einen Stream geben. Wir werden einen Rückkanal auch haben per Chat, dass man Fragen stellen kann. Wir haben dann Signal Angel. Die Webseite ist smvcon mit c.piraten-mv.de. Und da wird diese Diskussion, glaube ich, fortgeführt werden. Wir haben circa 80 Teilnehmer aus fast allen Landesverbänden. Und wir hoffen, dass wir da mit der Diskussion mal einen Schritt weiterkommen. Und ich denke mal, das Beste, was wir uns da vornehmen können, ist, dass wir die ganzen Argumente einmal systematisch sammeln und das nicht auf Tausenden von Tweets und Hunderten von Blogs verteilen, sondern dass wir einmal auf dem Tisch haben, worüber wir eigentlich reden.
Genau. Ein Grund mit, warum wir den Podcast machen. Ja, gut, ich danke euch beiden. Ich finde, es war sehr, sehr informativ. Ich glaube, dass unsere Hörer das auch so finden werden, auch wenn es doch ziemlich deutlich länger geworden ist, als ich ursprünglich dachte. Wir können mal schauen, ob es vielleicht sinnvoll ist, nach der SMV-Con nochmal einen Podcast aufzunehmen, ob da vielleicht man da vielleicht einen Schritt weitergekommen ist, ob man sich da ein bisschen annähern konnte. Das wäre vielleicht nochmal ganz spannend zu erfahren. Ja, wie gesagt, ich danke euch beiden vielmals und wünsche euch einen schönen Abend. Viel Spaß auf der SMV-Con, zu der ich leider nicht kommen kann, aber ihr macht das schon.
Ja, ich danke.
Danke sehr. Tschüss.
Alles klar. Tschüss.
Tschüss.
Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.